Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag. Hallo Jan.
Hallo Isabella.
Alle Zuhörer, Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder da sind bei uns an diesem schönen Freitag. Draußen scheint die Sonne. Es ist November. Also zumindest bei mir scheint die Sonne. Wie sieht es denn bei dir aus, Jan?
Ja, ich bin ja hier im Norden, also hier ist mit Sonne nicht so viel.
Also hier im Westen ist es sehr, sehr schön. Ich schaue wirklich auf den schönen blauen Himmel und die Sonne grüßt mich. Wir grüßen euch mit dem Podcast Jeder Zimmer. Jeder Stimme zählt. Jetzt kann ich mal schon aussprechen. Jeder Stimme zählt. Und heute sind wir immer noch in einem super interessanten Bereich. Wir bearbeiten schon seit mehreren Wochen die Mythen, die mit Stimme und Charisma einhergehen und haben noch ein paar in petto, die wir gerne mit euch besprechen und beleuchten würden. Und heute, Jan, haben wir etwas ganz Interessantes mitgebracht, wo wir vorher gesagt haben, wir werden nicht sofort die Antwort auf die Frage preisgeben, sondern möchten euch einladen, einmal drüber nachzudenken. Jan, magst du die Frage stellen?
Ja, da sind wir beide ja genau in unserem Thema. Deswegen haben wir uns das auch für eine extra Folge jetzt ja gegen Ende unserer Mythen aufgehoben, um so ein bisschen Zeit dafür zu haben. Und zwar geht es um dieses große Thema: Was ist eigentlich wichtiger, was ich sage oder wie ich etwas sage? Also zählt die Präsentation, zählt alles, was wir eben sagen, rhetorische Techniken, Stimme, Körpersprache, oder ist der Inhalt wichtiger?
Ich komme direkt mit einem Mythos aus der Körpersprache, der da wunderbar sich ergänzen lässt. Nämlich vor ganz, ganz vielen Jahren gab es eine Untersuchung von Professor Maribian, die so ziemlich allen bekannt ist, in dem es hieß, dass die Stimme 38% dessen ausmacht, wie wir eine Aussage wahrnehmen. Ja? Dass 55% quasi die Körpersprache ist und 7% der Inhalt. Und ganz, ganz viele Jahre sind ganz, ganz viele Menschen durch sehr, sehr viele Seminare gegangen, in denen sie gelernt haben, dass was du sagst, ist eigentlich nur 7% dessen, was die Person davon wahrnimmt. Und du musst aber darauf achten, wie du es sagst und wie deine Körpersprache ist. Und dieser Mythos ist sehr lange, also zumindest in der Körpersprache ist es mittlerweile aufgeklärt, dass es eher ein Mythos ist, dass wir nicht nur das Wie, sondern auch das Was durchaus der gleichen Bedeutung zuschieben sollen, weil egal wie ich es, also Jan und ich sind nicht in einer Beziehung, deswegen das, was ich jetzt gerade sagen werde, wird ihn nicht so berühren, aber mal angenommen, Jan und ich wären in einer Beziehung und ich werde ganz zuckersüß zu ihm sagen, du Jan, ich liebe dich nicht mehr, dann wäre die Aussage mit dieser tollen Stimme genau dieselbe Aussage, nämlich, dass die Beziehung zu Ende ist. Und das finde ich sehr interessant. Ist das Wie oder das Was wichtig? So, Jan, jetzt klär uns mal auf aus deiner Sicht.
Ja, ich gehe natürlich so ein bisschen hauptsächlich in die Stimmrichtung. Also ist die Stimme wichtiger oder der Inhalt? Also da kannst du sicher aus deiner Erfahrung auch noch beitragen, wie das mit der Körpersprache aussieht, wie da gerade so der Punkt ist. Und natürlich haben wir auch früher war das immer so, auch so ein Widerstreit, den wir jetzt gar nicht aufmachen müssen, weil wir einfach ja unsere Sachen zusammen machen. Das ist die Stimme wichtiger oder ist die Körpersprache wichtiger? Also wir bleiben erstmal bei dieser Stimme und Körpersprache auf der einen Seite und Inhalt eben auf der anderen. Und ich kenne das halt auch, also genau diese 55, 37 und so weiter Regel, die denn immer wieder und heute ja auch, die trifft man ja immer noch wieder, dass man mit Rhetoriklehrern und so redet, die sagen so, ja, ich weiß, dass das so und so ist. Und dann sagen sie, ja, es hat nie Studien dazu gegeben, wie diese Prozentzahlen irgendwie zustande gekommen sind. Das ist eine Behauptung, die halt sehr lange stand. Inzwischen wissen wir, wir kommen gar nicht auf diese Zahlen. Und vor allem ist das ja auch, kann man das nicht so pauschal sagen, dass man sagt, es sind jetzt 7% in jeder Situation. Also wenn ich einen wissenschaftlichen Fachvortrag halte, dann wird der Inhalt eine wesentlich größere Rolle spielen, als wenn ich eben versuche, mich als Person zu verkaufen zum Beispiel. Das heißt, es ist auch einfach noch sensibel von der Situation abhängig, wie genau jetzt diese Prozentzahlen sind. Deswegen zu sagen, das sind 7 und das sind 52, ist halt ganz schwierig dabei. Aber mal so, ja.
Professor Vivian selbst hat sich sehr, sehr, sehr darüber geärgert, dass man das so interpretiert hatte. Also, wenn Lust hat, sich tiefer damit zu beschäftigen, im Internet gibt es ganz viele interessante Ausführungen, auch seinerseits, wo er sagt, er hat eine völlig andere Annahme gesetzt in seinen Studien und dass das, was daraus gemacht wurde, ärgert ihn sogar bis heute selbst, ja.
Ja, das ist ja oft so. Das ist, muss ich auch immer sagen, dass jedes Mal, wenn ich Interviews gegeben habe, wenn, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, gesagt wurde, ja, können Sie da denn was zu sagen? Es ist immer so dieser Widerstreit zwischen dem, was wollen Menschen gerne in der Presse lesen und was können Wissenschaftler wirklich für Aussagen machen. Und Reporter sind immer sehr, sehr frustriert von den Aussagen, die sie von Wissenschaftlern kriegen. Und deswegen bitten wir immer darum, dass wir die Interviews, wenn sie verschriftlicht werden, noch einmal Korrektur lesen können, um zu sagen, das ist nicht die Aussage, die ich da jetzt hätte haben wollen. Und ich habe das wirklich schon mal erlebt, dass ich dann das Interview gekriegt habe und es ging um Jugendsprache und wie die Kommunikation in Social Media und über Messenger ist und so. Und ich habe nachher das Interview gekriegt, habe es durchgelesen, habe gesagt, ja, das kann ich alles so vertreten. Und dann ging es am Ende noch darum, ob die Sprache verfällt durch WhatsApp und so weiter. Und ich habe gesagt, so, nee, kann man so nicht sagen. Und konzeptionelle Mündlichkeit und sowas. Und hat in so einem Nebensatz gesagt, dass wir feststellen können, dass man in WhatsApp zum Beispiel auch häufiger in Dialekten spricht. Dass das auf einmal Dialekte verschriftlicht werden. Und der Artikel hat nachher die Überschrift gekriegt, WhatsApp rettet Dialekte. Also so in der Form war das so, wo ich dir gesagt habe, so das war das Einzige, wo ich keine Kontrolle drüber hatte, welchen Titel das nachher kriegt. Und das ist eben natürlich die Bürde des Wissenschaftlers, dass halt die Sachen, die wir ausdrücken, wir müssen uns sowieso schon super genau ausdrücken, damit es nicht missinterpretiert wird. Und dann zieht man sich doch im Endeffekt nur das raus, von dem man sagen will, ja, da ist der Beleg dafür. Ja, also deswegen kann ich da den Frust durchaus verstehen. So habe ich das überhaupt nicht gemeint. Ja, wie sieht es jetzt wissenschaftlich aus? Was können wir feststellen? Und wir können tatsächlich inzwischen, es geht gar nicht so essentiell darum, was jetzt wichtiger ist, worauf man sich konzentrieren soll, sondern es geht ganz viel in der Forschung um Mismatch. Also, wenn ich etwas sage und das, wie ich es sage, entspricht nicht dem, was ich gesagt habe, dann kommen wir als Menschen in ein Problem, weil wir sagen, wir kriegen zwei unterschiedliche Botschaften. Da sagt jetzt jemand so, ja, ich bin total auf deiner Seite, aber die ganze Mimik, Körpersprache, Stimme sagt mir, das stimmt überhaupt nicht, der lügt gerade. Und dann ist halt die Frage, wem schenke ich Vertrauen? Dem, was gesagt wird oder das, wie es gesagt wird? Und da ist sich die Forschung inzwischen relativ einig, wenn wir diese Ungleichheit haben, dass wir sagen, wir haben zwei widersprüchliche Botschaften, dann gehen wir auf ich wollte gerade soziale Signale sagen, aber kommen wir später dazu, auf die akustischen und auf die visuellen Signale, was Stimme und Körpersprache angeht. Also wir vertrauen eher jemandem, der böse guckt, dass der böse ist, selbst wenn er sagt, er ist es nicht. Und das hängt ganz, ganz viel eben auch damit zusammen, dass wir über das, was wir sagen, wesentlich mehr bewusste Kontrolle haben als über das, wie wir etwas sagen. Das heißt, zu sagen, nee, ich bin nicht wütend, fordert von mir überhaupt keine Anstrengung, da quasi zu lügen. Aber so zu tun, als wäre ich nicht wütend, wenn ich sehr wütend bin, auch über meine Stimme und meine Körpersprache, das ist halt wesentlich schwieriger.
Absolut, und das ist genau das, was wir auch in unseren Seminaren mit unseren Teilnehmern trainieren, nämlich diese kleinen Nuancen in der Stimme, in den Signalen der Mimik, der Körpersprache zu sehen und diese Kongruenz zu spüren und zu fühlen. Weil in der Körpersprache heißt es zumindest bei uns in den Annahmen, dass wenn ich kongruent bin in der Aussage, also das, was ich sage, und die Körpersprache zeigt genau das, was ich erwarte, dann bin ich entspannt, dann vertraue ich. Und da wir ja mit dem Thema Beziehungsaufbau in Unternehmen unterwegs sind, ist es essentiell für Führungskräfte, diese Kongruenz an den Tag zu legen. Alles andere führt eher dazu, dass die Beziehung nicht von Vertrauen getragen werden und das Thema psychologische Sicherheit wieder baden geht. Also ich glaube, dass diese kleinen Aspekte so unglaublich wichtig sind. Und daher danke nochmal, dass du das erwähnt hast, weil nicht viele Menschen sich darüber im Klaren sind, dass sie so vieles nicht faken können. letztens mal beobachtet. Das will ich gerade mit dir teilen, weil mir das so gerade präsent im Kopf rumspuckt. Ich war einkaufen und vor mir war eine Dame, die hatte mehrere Flaschen Wein auf die, also auf die Kasse gelegt. Und während sie sich drehte, um eine Flasche in den Korb zu legen, ist dir eine quasi runtergerutscht, ja? Das heißt, auf einmal war alles mit Rotwein voll und natürlich laut und unschön. Und die Kassiererin, also ich habe die beobachtet, weil ich dachte, mal gespannt, wie diese Dame jetzt reagiert, drehte sich um und die Kundin hat sich dann angefangen zu entschuldigen, was man halt eben so macht. Und sie sagte dann zu ihr: Macht ja nichts! Und ich dachte, oh, ja, also man hat sofort gemerkt, dass diese Aussage und die Stimme da überhaupt nicht kongruent waren. Und das ist mir sehr präsent noch im Kopf gerade, ja.
Ich habe gerade einfach nur, weil ich jetzt eine Anekdote auch so in die Richtung habe, was hauptsächlich die Problematik ist, Intonation und wie kann man den Satz interpretieren. Also es war eine Situation mit einer Vorgesetzten, die mir eine E-Mail geschrieben hat und hatte geschrieben, ja, kannst du dich noch um das und das kümmern? Und ich habe nur zurückgeschrieben, ich bin schon dran, Ausrufezeichen. Und ich wollte eigentlich es ausdrücken als so, ich bin schon dran. Motiviert, sozusagen. Es ist aber angekommen, als ich bin schon dran. So als genervte, so ich kümmere mich ja schon drum. Ja. Deswegen gleicher Satz, vollkommen unterschiedliche Wirkung, je nachdem, wie wir es intonieren. Und ja, das Prinzip der Kongruenz, das finde ich richtig gut, dass du das nochmal dazu in den Raum geworfen hast, weil es ja eben nicht nur so ist, dass ich sage, okay, ich kriege zwei gemischte Signale, jetzt entscheide ich mich für eins und dann ist alles gut. Sondern allein die Tatsache, dass ich gemischte Signale kriege, löst ja schon den Stress bei mir aus, dass ich sage, ich weiß nicht, was der jetzt tatsächlich von mir will. Und das macht eben, schränkt meine Berechenbarkeit ein. Also ich weiß nicht, was genau in dem anderen gerade vorgeht. Ist das, was er sagt, richtig oder ist das, was, wie es gesagt wird, richtig? Und ja, deswegen, dass das eben ein ganz wichtiger Punkt ist, zu sagen, wenn ich mich nicht authentisch ausdrücke, und versuche quasi Emotionen zu überspielen durch den Inhalt von dem, was ich sage, habe aber keine Kontrolle darüber, wie ich das sage, dass das eben diesen nicht nur dazu führt, dass meine Intention nicht klar wird, sondern dass ich sogar den anderen verunsichere, weil ich gemischte Signale setze.
Weißt du, was mir jetzt gerade noch einfällt? Also jetzt ist das natürlich eine Folge, die mich natürlich auch so ein wenig herausfordert, meinen Mund zu halten und dich sprechen zu lassen, weil das so extrem viel mit meinem Bereich auch zu tun hat. Und sehr oft ist es zum Beispiel so, dass Menschen dann Inhalte doch lieber als die wichtigere Information eben nehmen, besonders in sehr engen Beziehungen. Also wenn zum Beispiel dein Sozialintensivpartner etwas sagt, was dich vielleicht verunsichert und du von der Körpersprache denkst, ah, da ist irgendwas, das irritiert mich, aber du vielleicht gar nicht wirklich erfahren möchtest, was dahinter ist, ja, dich zu schützen, hast dann innerlich so einen Cut und tust so, als wäre nichts. Und mal angenommen, diese Geschichte, die da im Raum gestanden war, ist ein paar Wochen, Monate später rausgekommen. Dann wirst du in dem Moment sagen, ach, ich hab's doch gewusst, ich hab's doch gesehen. Aber du hast dich, oder beziehungsweise wir entscheiden uns dann lieber dafür, es nicht zu sehen. Das finde ich auch ganz interessant.
Das ist eine Kompetenz, die habe ich gar nicht. Also ich kann das nicht ignorieren, wenn ich frage, ist alles okay? Und ich kriege eine Rückmeldung so, ja, alles gut. Und es ist auch nur eine Nuance da drin, dass ich sage so, nee, ist nicht. Das stimmt gerade nicht. Und ja, da habe ich mich tatsächlich mit meinen Intensivbeziehungen, also enge Freunde und meine Partnerin auch drauf geeinigt, dass ich gesagt habe so, bitte nicht, also dann sag, ich möchte nicht drüber reden, aber sag nicht, es ist nichts, weil dann höre ich auf, meinem Radar zu vertrauen und dann, ja, und da ich ja so ein bisschen auch, hatten wir ein Thema letztens auch, Schwierigkeiten habe noch mit meiner Hypervigilanz, dass ich eben in so einem Umfeld auch aufgewachsen bin, in der ganz oft die Signale nicht eindeutig waren und ich lernen musste, genau darauf zu achten, was ist da zwischen den Zeilen und könnte da eine Bedrohung sein und so, nehme ich diese Signale halt einfach viel zu intensiv wahr. Und das macht es eben sehr, sehr anstrengend, denn mit Menschen zusammen zu sein, die nicht das ausdrücken, was gerade in ihnen vorgeht. Weil ich sage so, ja, du denkst, dass du das gerade vor mir geheim hältst, aber das Einzige, was du machst, ist mich zu verunsichern, weil ich höre, dass das, was du sagst, nicht das ist, was du meinst.
Wundervoll für dich, dass du halt eben dieses Selbstvertrauen hast, das anzusprechen. Wenn du mit anderen sprichst, wirst du merken, dass sehr, sehr viele Menschen eben das tun, was ich gerade gesagt habe, weil sie lieber eben Dingen aus dem Weg gehen, wo du sagst, nee, ich gehe da in die Konfrontation, ich frage einfach, was da ist, auch wenn es vielleicht wehtut, weil ich damit jetzt umgehen kann. Das ist natürlich ein Prozess, den du dir schwer erarbeitet hast, ne?
Und das ist etwas, was sehr, sehr angenehm ist, jetzt wo ich an der Pflegeakademie bin, wo alle meine SchülerInnen eben Pflegekräfte sind. Die haben auch tendenziell ein sehr feines Radar dafür, wenn irgendwas zwischen den Zeilen schwingt. Und die haben mehrheitlich überhaupt keine Hemmung, das auch sofort anzusprechen. Also wenn ich denke, mir geht's gerade nicht gut und ich gehe in die Klasse rein und sage, ich tue jetzt aber so, ich bin es in meinem Leben gewohnt gewesen, das sehr, sehr gut überspielen zu können, dass Menschen das nicht gemerkt haben. So im universitären Kontext, wo man eben viel mit Wissenschaftlern zu tun hat, da hat man eher dieses so, ich höre jetzt weg und höre nur auf den Inhalt. Und bei Pflegekräften geht das nicht. Also die hören das raus und die sprechen das direkt an. Wenn ich da reingehe und tue so, als bin ich gut drauf, wenn ich es nicht bin, dann fragen die direkt, was los. Da sie wirken gestresst, da ist irgendwas stimmt gerade nicht. Und das ist schon auch sehr angenehm, weil einen das auch so ein bisschen in die Authentizität zwingt.
Absolut, absolut. Wundervoll, dass du halt eben sowas erlebst. Und gerade Pflegekräfte, da gibt es eine schöne neue Studie, die besagt, dass diese Menschen grundsätzlich natürlich empathischer sind, weil die schon für diesen Beruf sich entscheiden. Also sie lieben Menschen von Grund auf. Die meisten sagen, ich mache diesen Beruf, weil ich helfen will. Ja, es gibt aber eine neue Studie, die besagt, dass diese Menschen sehr oft in einer emotionalen Dissonanz leben. Das heißt, dass sie nach außen hin immer fürsorglich, immer gut gelaunt, immer für andere da sind. Und wenn sie innerlich selber ihre Emotionen eben nicht regulieren, sondern die verstecken, dass das sogar der Brandbeschleuniger für Burnout ist. Also nur vielleicht für deine Pflegekräfte, dass da auch dieser Thematik nochmal mitgenommen wird.
Das finde ich super, dass du das ansprichst, weil das nämlich auch total überleitet zu dem Punkt, über den wir heute ja noch miteinander sprechen wollen, nämlich die Emotionsregulation. Und das ist nämlich exakt genau das, was ich in, also Kommunikation ist ja ein Bereich von mir, aber Werte und Normen ist eben der andere. Und in Werte und Normen geht es ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung und soziale Rollen. Und die stöhnen immer so ein bisschen, wenn es um das Thema soziale Rollen geht und ah, was soll das denn jetzt? Und in dem Moment, wo sie merken, dass das Thema ist, zu sagen, ja, wie definiere ich mich als Pflegekraft? Wie trete ich auf? Was geht aber in mir vor? Und genau das, was du sagst, diese Dissonanz zwischen dem, was ich nach außen darstellen muss und dem, was ich fühle. Und wenn ich mir keinen Raum schaffe, also ganz viele sagen dann so, ja, da gehe ich in den Beruf rein und wenn ich nach Hause gehe, dann schalte ich das ab und dann ist das weg. Und das denken ganz viele von sich. Die merken aber nicht, dass sie eben quasi im Prinzip eine Form von Dissoziation Leid haben, wenn sie in ihrem Beruf sind. Und wenn man dann nicht nach Hause geht und sagt, da alles das, was ich im Hintergrund verdrängt habe, dem gebe ich jetzt Raum, um das aufzuarbeiten, um diese Emotionen zu regulieren, dann kommt das eben sehr, sehr schnell in diese Burnout-Richtung. Beziehungsweise, was wir ja gerade in der Pflege ganz viel haben, ist sogar das Gegenstück die Cool-Out-Richtung. Also, dass man irgendwann nicht mehr in der Lage ist, eine empathische Verbindung zu den PflegeempfängerInnen herzustellen, weil eben diese emotionale Überlastung zu hoch ist.
Ja, und Empathie an sich. Also ich glaube, ab nächsten, nein, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, bevor wir zu unserem Empathieprofil kommen. Dann spare ich mir das für später auf, was ich jetzt gerade sagen wollte. Die Empathie verbraucht sich nämlich tatsächlich auch, ja.
Ja, das glaube ich total. Und zwar vor allem eben dann, wenn ich mich nicht mit meinem emotionalen Ballast konfrontiere, mit dem, was, ich meine, das werden wir dann alles machen, aber wir haben ja dieses wunderbare Thema und weil ich das gerade eben auch mit meinen SchülerInnen hatte, dieses empathischer Stress. Ja, also, wo wir das Thema hatten, wenn jemand weint, möchte ich die Person trösten, weil ich ein Interesse daran habe, dass es der Person gut geht, oder weil es mir unangenehm ist, dass die Person weint und ich durch Empathie halt selbst in diese Emotion mit reingezogen werde und eigentlich sage, ich möchte, dass dieses Gefühl weggeht, und wenn ich das bei dir wegmache, habe ich das auch nicht mehr.
Das ist total interessant. Man könnte auch darüber nachdenken, weil wir ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die eher auch im anderen Berufen unterwegs sind und es passiert regelmäßig und überall, dass Menschen weinen, ja. Und wie verhalte ich mich vielleicht als Führungskraft, also als Kollege, ist es meistens leichter. Dann kann ich die Person in den Arm nehmen und sie fühlt sich getröstet, wenn ich das möchte. Als Führungskraft ist es oft so, dass in vielen Unternehmen eben diese Berührung gar nicht gewünscht ist, ja, weil sie interpretiert werden kann, weil Menschen Angst haben, dass es in eine Richtung geht, die vielleicht zu eng ist und. Und da sich zu überlegen, ich als Führungskraft, wie kann ich trotzdem empathisch agieren? Weil wir wissen, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Studien haben herausgefunden, da haben wir eine spannende Zahl, dass 38 Sekunden Empathie das Erleben extremst erleichtern für das Gegenüber. Das heißt, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sich 40 Sekunden Zeit nimmt und sagt, Mensch, ich sehe, dass Sie gerade erschüttert sind von dieser Diagnose, dann ist es für den Empfänger ein Signal, erstmal besser zu verarbeiten und zweitens sogar die Gesundung mehr in den Fokus zu legen. Also das sind so spannende Sachen, die ich neuerdings verfolge, wo ich einfach denke, ja, es braucht nicht viel, aber eben, wie gehe ich damit um, wenn Emotionen im Raum sind?
Und direkt da kann ich nochmal anknüpfen, dass ich letztens von einer Studie gelesen habe, wo es so ist, dass man feststellen kann, wenn ich eine empathische Verbindung zu meinem Arzt habe, dann reduziert das sogar meine Schmerzwahrnehmung. Also, dass Empathie auch wirklich einen schmerzlindernden Effekt quasi haben kann auf den anderen.
Absolut. Und hier nochmal zum Anknüpfen zum Thema Führungskraft. Da merkst du, wir könnten jetzt wahrscheinlich 3 Stunden jetzt nochmal dieses Thema. Tatsächlich gibt es auch Nachweise, wenn ich als Führungskraft empathisch bin und es schaffe, eine Beziehung zu meinen Teammitgliedern aufzubauen, sind wir am Ende erfolgreicher als diejenigen, die nur auf der faktischen Ebene miteinander Zielvereinbarung machen, was logisch ist. Genau, deine Handbewegung war ja klar. War logisch,
Ja,
ja.
für
Aber
uns, ja.
Wie viele Menschen können keine Beziehung aufbauen?
Ja,
Jetzt wären wir in einem ganz anderen Thema. Lass uns mal zurück zu unserem Mythos.
Wir sind tatsächlich immer noch genau in dem Thema drin. Also du hast gerade eine super Brücke dazu geschlagen. Ich wollte nur noch eine Sache anmerken, weil das halt gerade so super da reinpasst, dass wir an der Stelle natürlich auch ein unglaubliches Problem haben, was soziale Geschlechterrollen angeht. Weil wir, und das ist eben auch ein Thema, was ich gerade hatte, dass dieses Ding, ja, wenn jemand weint, und ich sage, ich spreche jetzt in Klischees, einfach so von Stereotypen, die wir haben, wenn ich als Frau jemanden sehe, der weint, betrachte ich die Emotion als Zustand, der da ist, und versuche mich um diese Emotion zu kümmern und zu sagen, wir halten das jetzt zusammen. Wenn ich klassischerweise als Mann jemanden sehe, der weint, dann will ich wissen, wo ist das Problem und wie kann ich das lösen? Und wo ist das Problem und wie kann ich das lösen, ist in der Regel nicht Empathie, weil ich nicht wirklich für die Emotion da bin, sondern ich versuche die Emotion halt wegzumachen. Und wir haben immer noch ein Ungleichgewicht, was Geschlechter in Führungspositionen angeht. Das heißt, wenn wir eben weibliche Mitarbeiter haben und männliche Führungskräfte und jetzt eben eine weibliche Mitarbeiterin haben, die gerade schwer mit Emotionen zu kämpfen hat und die männliche Führungskraft ankommt und versucht, diese Emotion als Problem zu behandeln und zu lösen, dann haben wir genau diese Sicherheit, dieses Verständnis, diese Empathie eben gerade nicht.
Absolut, absolut. Also es ist genau das, was wir tagtäglich in Seminaren erleben. Ja, wie kann ich das eben als Führungskraft und vor allem wie viele, das ist dieses Klassische. Ne? Man glaubt immer, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so oft vorhanden, aber ganz oft brauchen teilweise auch Männer eine Erlaubnis zu sagen, hey, du musst da nichts tun. Also es ist völlig in Ordnung, wenn du nur zuhörst. Weil diese Idee, damit groß geworden zu sein, dass man einfach Problemlöser sein muss, steckt ja auch in vielen noch drin. Und dazu sagen, wir erlauben dir quasi, du musst dir selber erlauben, einfach nur diesen Raum zu halten, das ist für viele so heilsam, dass sie sagen, ich muss da gar nichts machen, nur Raum halten, so wenig. Aber manchmal ist das eben so enorm viel. Ne?
Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dieses nur Raum halten, wenn man das nicht gelernt hat, da zu sein und diese Emotionen, die ich dann ja auch, wenn ich empathischen Zugang kriege, auch in mir spiegel, ist dieses, häufig ist es leichter, etwas zu tun, als nichts zu tun. Und dann da zu stehen und zu sagen, so, ich halte das jetzt aus, dass der andere traurig ist und weint, ohne etwas zu machen, ist eigentlich vielleicht eine viel, viel schwierigere Kompetenz, als eine Lösung anzubieten.
Absolut, aber na, meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Kompetenz
Ja.
und hilft tatsächlich im professionellen Kontext sehr richtig mit Emotionen umzugehen. Also ich empfehle das regelmäßig und wir trainieren das auch wirklich mal trainieren müssen. Ne, so aushalten. Ja.
Ja. Sehr schön. Mache ich auch mit meinen Schülern ganz viel. Das so, wie gehe ich mit Angst um? Wie gehe ich mit Wut um? Vielleicht probieren, einfach mal auszuhalten und dann zu handeln. Also auch einfach die Reihenfolge eben. Nicht zu sagen, ich gehe jetzt sofort in den Impuls und mach was und muss mit dieser Angst, mit dieser Wut, mit dieser Scham jetzt irgendwas machen, sondern erstmal zu sagen, habe ich überhaupt die Chance, dieses Gefühl erstmal für 10 Sekunden zu halten, bis es reguliert ist, bevor ich eine Entscheidung treffe.
Weißt du, was ich schön finde als Bild? Wenn du dir vorstellst, Emotionen wühlen uns ja oft auf. Also Emotionen kommen oft aus dem limbischen System, ne? Das heißt, unser Gehirn ist da gerade nicht im präfrontalen Kortex und denkt, sondern ist einfach so in diesem, ich muss jetzt agieren. Also die Amygdala sagt hier Unruhe und so. Und für mich ist das immer so ein Bild von einem Wasserspiegel, der nicht ruhig ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo am Wasser bin und so ein Steinwerfer, ne, dann ist dann immer so viele Kreise und es ist nicht ruhig und ich kann nicht bis zum Boden gucken. Aber wenn ich das aushalte und schaffe, dass der Spiegel, der Wasserspiegel wieder so glatt ist und ich kann bis zum Boden schauen, dann ist es so, als würde ich meinen Emotionen in die Augen schauen können. Also wenn ich diese Unruhe habe, sehe ich nicht, was da wirklich hinter ist. Und für uns, gerade in Emotionsregulation, ist das so wichtig zu verstehen, was liegt denn da auf dem Boden? Also erstmal, wie nenne ich das? Und zweitens, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Boden ruhig bleibt? Ne? Also das, also beziehungsweise der Wasserspiegel. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass wir während der Emotionen eben schon Instrumente brauchen, um nicht sie zu, also wegzudrängen oder wegzumachen, weil darum geht es nicht, sondern eben diese Ruhe zu schaffen, um den Boden zu sehen. Das ist so mein Bild, was ich gerade hatte.
Das ist fantastisch. Ich glaube, das ist direkt eine daoistische Metapher, die genau so immer verwendet wird, dass gesagt wird, du kannst nicht auf den Boden gucken, wenn du im Wasser rumwühlst, sondern du musst es ruhen lassen damit. Ja, das ist super. Und ich möchte, gerade weil wir jetzt eben zu den Mythen zurück wollen, einmal unseren HörerInnen sagen, wir haben das vorher nicht abgesprochen. Das, was Isabella gerade gesagt hat, habe ich nicht kommen sehen. Weil es nämlich genau darum geht, um die Frage, warum ist denn das Wie wichtiger als das Was? Und eine fundamentale Erklärung dafür ist, welches Hirnareal wird durch welche Botschaft angesprochen? Und deswegen ist das halt einfach gerade, wo ich gesagt habe, ah, man hätte es nicht besser planen können. Denn wir können tatsächlich feststellen, dass die visuellen und die akustischen Signale, also das, was wir in Körpersprache kriegen, also da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber bei den akustischen ist es auf jeden Fall so, dass die Reize, die durch Stimme, durch Rhythmus, durch Geschwindigkeit kommen, die gehen direkt ins limbische System. Das heißt, alle Informationen, die wir rausziehen aus der Stimme, werden essentiell in unserem Emotionszentrum verarbeitet. Also das geht gar nicht durch die Logik. Das ist nicht so, dass wir eine Sprechmelodie hören und erstmal logisch ergründen müssen, ist das jetzt wütend oder ist das... Nee, das wird sofort, die Emotion wird instant durch die Akustik in unserem Gehirn ausgelöst. Und das, was wir sagen, das muss aber erstmal durch den Präfrontalkortex. Das muss erstmal durch das Logikzentrum. Und dadurch haben wir eben dieses Ding, dass einerseits die Informationen an unterschiedlichen Stellen verarbeitet werden, dass wir ja wissen, die Entscheidung, die wir im Endeffekt treffen, vertraue ich jemandem oder nicht, die wird nicht im Logikzentrum getroffen, sondern das ist fundamental erstmal eine emotionale Entscheidung. Und die Information, die im emotionalen Zentrum in erster Linie liegt, das ist die, die halt Vorrang erhält. Und gleichzeitig ist es auch einfach ein zeitliches Ding. Das heißt, bevor ich überhaupt logisch verstehen kann, was du gerade gesagt hast, ist die Information darüber, wie du das gesagt hast, schon da. Das heißt, wenn du sagst, ich bin nicht wütend, dann denkt mein Gehirn darüber nach, was du gerade gesagt hast. Und in dem Moment habe ich aber schon wahrgenommen, dass du wütend bist. Und wenn dann diese Botschaft ankommt, dann sagt die so, nee, nee, ich habe mir schon eine Meinung gebildet. Ich weiß schon, dass die wütend ist. Da kommt jetzt nur noch ein Widerspruch drauf. Und dann haben wir diesen Effekt, dass wir sagen, das, was als erstes ankommt, ist das, was Vorrang kriegt. Und das ist das, was wir eben auch in Studien immer wieder finden. Also einfach mal in Zahlen, Daten, Fakten, Studie von Holliday und Coombs von 1993, die eben genau das gezeigt haben, wenn wir ambige Signale haben, dann wird der Stimme Vorrang gewährt. Antonakis und Kollegen haben das in 2015 gezeigt, wenn wir Charisma bewerten, dann ist die Präsentation wichtiger als der Content, wichtiger als der Inhalt. Und meine absolute Lieblingsstudie, das ist, glaube ich, also was das jetzt angeht, ich sage immer, das ist meine absolute Lieblingsstudie, ich werfe gerne mit diesen Extremer um mich, aber die zitiere ich tatsächlich immer wieder und ich weiß nicht, ob wir sie jetzt hier im Podcast schon hatten, ansonsten kommt es halt doppelt. Ich meine, wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dann vielleicht unsere HörerInnen auch nicht. Das ist die von Caspi und Kollegen von 2019 erst. Und die haben eben genau diese Cross-Verbindung gemacht, dass sie gesagt haben, wir präsentieren unsere ProbandInnen mit vier verschiedenen Bedingungen. Inhalt charismatisch, Inhalt uncharismatisch, Stimme charismatisch, Stimme uncharismatisch. Und gucken mal, wie das Ganze so wirkt. Und können halt feststellen, charismatischer Inhalt, charismatische Stimme, Top-Bewertung, uncharismatischer Inhalt, uncharismatische Stimme, schlechte Bewertung. Und dann können wir aber feststellen, dass charismatischer Inhalt und uncharismatische Stimme fast genauso schlecht bewertet wird wie uncharismatischer Inhalt und uncharismatische Stimme, während uncharismatischer Inhalt mit charismatischer Stimme, ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht, fast genauso gut bewertet wird wie sinnvoller charismatischer Inhalt mit einer charismatischen Stimme. Und der Effekt, in dem Menschen anfangen zu merken, boah, obwohl das schlecht präsentiert ist, ist da richtig guter Inhalt drin, tritt erst ungefähr so nach 4, 5 Minuten auf. Und andersrum, der Effekt, in dem Menschen merken, das klingt super, aber eigentlich ist da nichts drin, kommt erst nach 8.
Und weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Dieser Spruch, den wir alle kennen: professionelles Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit.
Ja. Also wir können feststellen, bestimmte Studien haben gezeigt, es hat einen Nachhaltigkeitseffekt. Also Charisma wirkt auch noch, wenn die Person, das hatten wir ja schon zur Wirkung von Charisma, wenn die instruiert werden und die gehen nach Hause, dann haben die zu Hause immer noch diesen Motivationseffekt. Aber nur, wenn der Inhalt nicht irgendwann im Widerspruch dazu gerät. Also wenn wir charismatisch präsentieren und ich sage, ich verkaufe dir etwas total Tolles und du bist total begeistert und kaufst das dann und gehst dann nach Hause und merkst dann, während du drüber nachdenkst, Bullshit. Der hat mir echt einfach nur, hat mich einfach nur manipuliert, aber der hat charismatisch dabei gewirkt. Dann geht die Charisma-Wirkung halt komplett verloren in dem Moment, wo wir drüber nachdenken. Aber so die ersten 8 Minuten können wir halt jemanden richtig hinters Licht führen durch diese Wirkung. Aber wenn die Person dann drüber nachdenkt und merkt, dass, also irgendwann holt der Inhalt auf, wenn man drüber nachdenkt. Ja, das ist schon die Notwendigkeit. Und dann fühlen wir uns aber richtig verarscht, weil wir dann merken, wir sind nicht überzeugt worden, wir sind überredet worden. Wir haben etwas gemacht, was wir gar nicht wollten, weil der andere uns durch sein Auftreten überzeugt hat, überredet hat. Und das ist dann nochmal so der richtige Charisma-Killer danach.
Danke. Und ich würde sagen, wir müssen die Folge langsam beenden, weil wir schon
Oh.
eine Stunde sind lieber, ja. Vielleicht für alle, die jetzt zugehört haben, sich auch Gedanken gemacht haben, ich fand dieser Matrix, die du gerade uns mitgeschenkt hast, also charismatischer Inhalt, charismatisches Auftreten, weil gerade so in Kontextführung, das ist so essentiell, wirklich auch mal zu gucken, hey, wie charismatisch bin ich in dem, was ich tue, wie charismatisch sind meine Inhalte oder eben nicht. Und eins davon sollte ich mir schon genauer angucken. Und das kann man mit unseren Profilen sehr gut tun. Das heißt, das, was wir schenken, ist die Möglichkeit zu sehen, wie charismatisch bist du schon in bestimmten Situationen, die für dich relevant sind. Und zwar sieht es so aus, dass Jan quasi eine Stimmprobe bekommt und sich dann die Zeit nimmt, das zu analysieren und dementsprechend auch ein Profil auszuarbeiten. Wir haben auch versprochen, dass wir bald auch Profile euch zeigen werden. Also Barack Obama wird sicherlich einer der Profile sein, die ihr euch anschauen könnt. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch einfach bei uns, denn das ist schon etwas Besonderes, sicherlich etwas Seltenes. Ich glaube nicht, dass jeder so ein Profil von sich hat. Also wir haben alle Persönlichkeitsprofile, also jeder von uns hat bestimmt drei in der Schublade, aber so ein Charisma-Profil, ich glaube, es ist schon was ganz Besonderes. Und es ist umso schöner, Jan, dass wir die Möglichkeit haben, eben, dass du das für uns und unsere Zuhörer und Teilnehmer machst. In dem Sinne würde ich sagen, ich freue mich auf den nächsten Freitag und bin sehr gespannt, was wir beide wieder produzieren. Also tatsächlich ist es so, Jan und ich wissen immer nur, was wir grob sagen wollen, aber die Gespräche sind echt live, deswegen fehlt mir manchmal das richtige Wort oder ich stotter ein wenig, weil es wirklich alles unbesprochen und nicht geskriptet ist. Und dafür danke ich dir sehr, dass du das mit mir machen kannst.
Gleichfalls, es ist jedes Mal wieder, ich freue mich, was am Ende dabei rauskommt, weil ich vorher nicht sehen kann, was es ist.
In dem Sinne, wir freuen uns auf euch. Alles
Bis
Liebe.
dann.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.